Wir haben vorhin über diesen großen Reformator Jan Hus nachgedacht, der mit seinem Wirken einen großen Einfluss auch auf Deutschland hatte. Denn ich hatte vorhin schon gesagt, dass er viele deutsche Studenten hatte, die dann, nachdem es diese Konflikte in Prag gab, zurück nach Deutschland gekehrt sind und die Botschaft, die sie dort gehört hatten, in Deutschland weitergetragen haben. Und Deutschland bringt uns jetzt zum Hintergrund des Mannes, über den wir jetzt nachdenken möchten, wohl der bekannteste Reformator. Der Reformator, der, obwohl es viele wollten, nicht auf dem Scheiterhaufen gelandet ist, der dessen Wirken wohl den größten Einfluss hatte auf die Reformation. Martin Luther natürlich. Wir wissen, Martin Luther wuchs in einer armen Bauernfamilie auf und normalerweise war das ein Schicksal. Das war wie das Kastenwesen in Indien. Wenn man in einer Kaste aufwuchs, blieb man dort. Also so wirklich aufzusteigen war damals sehr, sehr schwierig. Im Mittelalter gab es so diese Drei-Ständeordnung und normalerweise galt, ein Bauer bleibt ein Bauer. Martin Luther hat es geschafft. Seine Eltern waren sehr, sehr gläubig, sie waren sehr fleißig und sie hatten wirklich den ganz, ganz großen Wunsch, ihrem Sohn eine gute Bildung weiterzugeben. Und durch viel Sparsamkeit haben sie es geschafft, ihm den Weg an die Universität zu ebnen. Wenn Martin Luther so in der Rückschau seines Lebens auf seine Kindheit zurückblickte, dann sah er, dass er damals ein Gottesbild hatte, das ihm große Angst machte. Gott war für ihn niemand, den er lieben konnte, höchstens jemand, vor dem er Angst haben konnte. Und diese Angst hatte er. Er sah Gott als einen harten Richter, als einen grausamen Tyrann. Und das macht ihm große Angst. Und dieses Gottesbild hat ihn viele Jahre seines Lebens geprägt. Er wuchs auf, er war ein sehr, sehr guter Schüler, wie alle Reformatoren. Und er kam dann auf die Universität von Erfurt. Und eines Tages stöberte er in der Universitätsbibliothek und fand dort eine lateinische Bibel. Nun, das war das erste Mal, dass er eine Bibel mit eigenen Augen sah. Er wusste wohl, es gibt so etwas, aber er dachte, naja, bis auf ein paar Stellen aus den Evangelien, die im Gottesdienst immer vorgelesen werden auf Lateinisch, ist die Bibel verschollen gegangen. Und plötzlich sah er diese Bibel und voller Ehrfurcht und Begeisterung fing er an, in der Bibel zu lesen. Aber dann geschah etwas. Er hatte sich ja immer schon irgendwie schuldig vor Gott gefühlt. Aber als er jetzt in der Bibel las, fühlte er sich noch schuldiger. Weil ihm bewusst wurde, dass Sünde nicht nur etwas ist, was man tut, sondern dass Sünde ein Problem des Herzens ist. Ich werde später nochmal mehr darauf eingehen. Er fühlte sich so richtig schuldig vor Gott. Und er wollte unbedingt mit Gott ins Reine kommen, seine Schuld irgendwie loswerden. In dieser Zeit, er war gerade ein Jurastudent, machte er sich ja, auf den Weg. Er war zu Fuß unterwegs und er geriet in ein Gewitter. Und dieses Gewitter war so stark und machte ihm so eine Angst. Und wir müssen verstehen, die Menschen damals waren ja generell sehr abergläubisch. Das heißt, so ein Gewitter, das war wie ein Orakel vom Himmel. Da muss Gott grimmig sein, wenn so ein Gewitter kommt. Und so fand er sich in diesem Gewitter wieder, hatte Angst um sein Leben und er machte Gott damals ein Versprechen. Nämlich Gott, wenn ich hier lebendig wieder rauskomme, dann werde ich ein Mönch. Also das schien ihm der sicherste Weg zu sein, das ewige Leben zu bekommen, ein Mönch werden. Naja, er kam raus aus diesem Gewitter und er wurde ein Mönch. Jetzt hatte er die Möglichkeit, im Kloster noch viel mehr die Bibel zu studieren. Er musste im Kloster sehr viele niedrige Arbeiten verrichten. Also was man sich nur vorstellen kann an niedrigen Arbeiten, das mussten die jungen Männer, die gerade ins Kloster einstiegen, das war ihr Job. Und das musste er verrichten. Und er war jemand, dem es, ja, er hatte sein Ehrgefühl. Und für ihn bedeutete diese niedrigen Pflichten zu verrichten eine ganz schöne Demütigung. Aber er wollte mit Gott ins Reine kommen, er nahm das auf sich und dachte, damit kann er sich irgendwie Punkte bei Gott sammeln. Aber er las noch mehr in der Bibel. Aber dieser Gedanke, Dieser Gedanke, wie komme ich mit Gott ins Reine, der ließ ihn nicht mehr los. Seine berühmte Frage war ja, wie finde ich einen gnädigen Gott? Wie finde ich einen gnädigen Gott? Wie finde ich diesen inneren Frieden? Und er hat alles probiert. Er hat sich selbst kasteit. Damals galt das als ein Zeichen besonderer Frömmigkeit, wenn man seinen bösen Körper, so dachte man damals, wenn man dem bösen Körper Schmerzen zugefügt hat, galt das als ein Zeichen besonderer Heiligung. Und er hat damit nicht gespart. Und er sagte dann später in der Rückschau über sich selbst, ich war ein guter Mönch. Wenn je ein Mönch durch seine Mönchereien die Seligkeit hätte erlangen können, dann war ich es. Wenn ich noch weitergemacht hätte, hätte ich mich selbst umgebracht durch Wachen, Studieren und andere gute Werke. Also er hat es wirklich ernst gemeint. Was immer man über Luther über diese Zeit sagen muss oder sagen möchte, eins muss man sagen, er hat es wirklich ernst gemeint. An Ernsthaftigkeit fiel es ihm sicher nicht. Er bekam dann einen guten Freund, Staupitz sein Name, der wurde später sein Vorgesetzter, und dieser Staupitz hat ihm einen guten Rat gegeben. Dieser Mann, der kannte die Bibel schon um einiges besser als Luther, und er sah diese Qual, die er innerlich durchmachte, diese Qual, diesen Wunsch, mit Gott ins Reine zu kommen, aber diese Unfähigkeit, dorthin zu kommen. Und er sagte ihm Folgendes, und das sind Worte, die Martin Luther sehr geprägt haben, die ihm sozusagen die Richtung vorgegeben haben. Staupitz sagte ihm, statt dich wegen deiner Sünden zu kasteien, wirf dich in die Arme des Erlösers. Vertraue auf ihn, auf die Gerechtigkeit seines Lebens, auf die Versöhnung in seinem Tode. Hör auf den Sohn Gottes. Er ist Mensch geworden, um dir die Gewissheit seiner göttlichen Gunst zu geben. Liebe ihn, der dich zuerst geliebt hat. Das waren starke Worte. Das waren starke Worte, die auf ihn einen ganz, ganz großen Einfluss ausübten. Aber er war immer noch auf dem Weg, sich Punkte beim lieben Gott zu sammeln. Und so dachte er sich, wo gibt es die größten Punkte, die man sich bei Gott sammeln kann? Na, eindeutig. In Rom. Und so machte er sich auf den Weg nach Rom. Und hier, wir sehen hier ein Bild von der Heiligen Stiege. Angeblich, so hat man den Menschen damals gesagt, ist das so die Treppe, von der Jesus nach seiner Verurteilung durch Pilatus herabgestiegen ist. Und diese Treppe ist auf wundersame Weise in Rom gelandet, so sagte man den Menschen. Und wer auf Knien diese Treppe hinaufrutscht, bekommt einen besonderen Ablass seiner Sünden. Naja, genau das ist das, was Luther wollte. Er wollte endlich loswerden von seinen Sünden. Und so rutschte er auf den Knien dort hinauf. Und dann beschreibt er etwas Faszinierendes. Als er dort ganz oben angekommen war, war es, als wenn er eine Stimme hörte, ein Donner, die zu seinem Herzen sprach. Und ihm kam, und ich glaube, der Heilige Geist hat zu seinem Herzen gesprochen, ihm kam ein Satz aus dem Römerbrief in den Sinn. Und dieser Satz hat ihn tief erschüttert. Dieser Satz war, der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Und da saß er, kniete er oben auf der obersten Treppe. Und dieser Satz ging ihm nicht mehr aus dem Kopf. Der Gerechte wird durch Glauben leben. Und er verließ Rom, um nie wieder dort zurückzukehren. Nicht nur geografisch. Er wollte nie wieder zurück zu diesem Glauben, der ihm sagt, du musst für deine Sünden bezahlen. Du musst dich für deine Sünden selbst kasteien. Du musst dir Ablassbriefe kaufen für deine Vergebung. Er kam nie wieder zurück. Als er zurückkam nach Wittenberg, wurde er zum Professor für Theologie an die Universität von Wittenberg gerufen. Und sein Freund Staupitz, er war damals auch noch präsent in seinem Leben, er drängte ihn zu predigen. Jetzt, Luther war nicht jemand, der sich gerne auf die Kanzel stellt. Er war sehr zögerlich, weil er dachte, ich bin nicht würdig, so etwas Reines zu predigen. Aber sein Freund Staupitz drängte ihn. Und Luther hatte neben einer besonderen Auffassungsgabe auch eine besondere Redegabe. Und als er anfing zu predigen, packten seine Worte die Menschen. Und er wagte es den Menschen, wie die Reformatoren davor, das reine Wort aus der Bibel zu verkündigen. Viele Menschen bekehrten sich damals, weil sie das erste Mal verstanden, wie sie einen gnädigen Gott bekamen. Luther hat von seiner Erfahrung erzählt. Und er sagte, meine Frage war schon falsch. Wie finde ich einen gnädigen Gott? Oder wie schaffe ich mir einen gnädigen Gott? Dieser Gott ist schon gnädig. Und ich muss nichts tun, um ihn gnädiger zu machen. Dieser Gott ist gnädig. Und er zeichnete den Menschen dieses Gottesbild vor Augen. Dieses Gottesbild eines liebevollen Vaters, der sich nach seinen Kindern sehnt. Und Menschen, die mit dem Gottesbild des Polizisten oder Tyrannen groß geworden sind, erlebten dadurch eine Befreiung. Und ich kann Ihnen wirklich sagen, das Gottesbild, was wir haben, wird unseren Glauben mehr beeinflussen als irgendetwas anderes. Wenn ich glaube, Gott ist der Polizist, dann werde ich ihn fürchten, aber ich werde ihn nicht lieben. Wenn ich glaube, Gott ist der Papa, dem ich auf der Nase herumtanzen kann, dann werde ich ihn mal auf der Nase herumtanzen, aber ich werde ihn weder fürchten noch lieben. Wenn ich Gott als den himmlischen Vater ansehe, der mich über alles liebt, und wenn ich Gott sehe und ihn anbete als den Schöpfer des Universums, als den Herrn dieser Welt, dann kann ich ihn respektieren, dann will ich ihn respektieren. Aber noch mehr, dann will ich ihn von ganzem Herzen lieben. Und Luther begann den Menschen dieses wahre biblische Gottesbild zu zeigen. Und den Menschen wurde das Herz warm. Sie sahen etwas, was sie in ihrem Leben noch nie gesehen hatten. Und was sie nie wieder vergessen haben. Tja. In dieser Zeit, die Kirche brauchte mal wieder viel Geld, hat der Papst eine ganz besondere Initiative, eine Ablassinitiative erlassen. Und er hat bestimmte Menschen mit der Vollmacht ausgestattet, das Geld einzutreiben. Und in Deutschland war das ein guter Mann, aber nicht mal ein guter Mann. Es war ein schlimmer Kerl mit Namen Johann Tetzel. Johann Tetzel hatte einen großen Eifer, das Geld der Menschen einzutreiben. Und er wollte ihnen die Vergebung verkaufen. Und ich habe hier mal eine Aussage aus diesem Buch. Der schändliche Handel. Also bevor Tetzel in eine Stadt einzog, sandte er einen Boten vor sich her. Und dieser Bote rief aus, die Gnade Gottes und des Heiligen Vaters ist vor den Toren. Und den Menschen war das ganz recht. Ich habe vorhin schon gesagt, für viele Menschen, die Geld hatten, war das der ideale Weg. Denn sie mussten sich nicht verändern, sie mussten nicht Buße tun oder Reue, gar nichts von dem. Sie brauchten nur das Geld auf den Tisch legen, von dem sie genug hatten, und schon waren sie im grünen Bereich, dachten sie. Und als sie dann mit ihren Ablassbriefen zu Luther kamen und Luther ihnen sagte, nein, 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 dieses Papier bringt euch nicht einen Millimeter weiter in den Himmel, da waren sie sehr erbost. Aber dieser Handel, also Tetzel kam in die Stadt, und der Marktplatz war kein anderer Ort als die Kirche. Der schändliche Handel wickelte sich in der Kirche ab, heißt es hier. Tetzel stieg auf die Kanzel und bot die Ablassbriefe als die kostbarste Gabe Gottes zum Kauf an. Er erklärte dem Käufer, dass durch seine Ablassbriefe alle Sünden, auch noch so ungeheuerliche, welche der Mensch erst in der Zukunft begehen möchte, verziehen würde. Es wäre nicht nur Treue, noch Leid oder Buße für die Sünde zu haben. Darüber hinaus versicherte er seinen Zuhörern, dass der Ablass nicht nur die Macht hätte, die Lebendigen, sondern auch die Toten zu erlösen. Von dem Augenblick an, wo das Geld im Kasten klingt, würde die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel gehen. Und er hat eine Menge Geld eingenommen damit. Das, was für mich ungeheuerlich ist, also nicht nur, dass er den Menschen die Vergebung Gottes verkauft, dass er ihnen auch nur sagt, das geht sogar für die Zukunft. Das heißt, man konnte sich quasi heute den Ablassbrief kaufen und morgen die Bank überfallen und war damit eigentlich im Reinen. Weil man hat den Ablassbrief ja schon gekauft für diese Sünde. Ja. Und es wurde den Menschen Angst gemacht. Schau mal, deine liebe Oma, dein lieber Opa, dein Urgroßvater, dein Onkel, deine Eltern, die schmoren jetzt gerade im Fegefeuer. Und wenn du jetzt etwas mehr bezahlst, sobald die Münze im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Ja, so lief das damals. Martin Luther hat, als Martin Luther das gesehen hat, ging ihm die Galle hoch. Er war so erbost darüber, wie diese armen Menschen an der Nase herumgeführt wurden, dass er mit großem Mut die biblische Variante der Vergebung verkündigte. Und dann kam dieser Tag, der sich ja in gar nicht allzu ferner Zukunft 500 Jahre jährt. Oh. Genau, das war der Tag, an dem er die 95 Thesen an die Kirchentür zu Wittenberg schlug. 95 Thesen. Und er sagte, ich bin morgen bereit, über diese Thesen mit jedem, der möchte, zu diskutieren. Ich werde morgen diese Thesen verteidigen gegen jeden, der das möchte. Es kam kein Mensch. Aber diese 95 Thesen haben sich wie ein Lauffeuer in ganz Deutschland und Europa verbreitet. Die haben eine Bewegung in Anstoß gebracht, die unglaublich war. Und wir haben jetzt nicht die Zeit, auf diese 95 Thesen einzugehen, aber im Grunde ging es um das. Er hat in diesen 95 Thesen das ausgedrückt, was die Bibel über Erlösung sagt. Und er hat diese Worte beim Paulus gefunden. Der sagte dann hier in Epheser 2, Verse 8 und 9, denn aus Gnade seid ihr selig geworden, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Was für eine starke Aussage. Er sagt hier, ihr seid durch Gottes Gnade selig geworden durch den Glauben. Was ist der Unterschied zwischen Gnade und Glauben? Er sagt, das sind zwei Dinge, durch die ihr selig werdet. Durch die Gnade und durch den Glauben. Man kann es ganz einfach auf den Punkt bringen. Die Gnade ist das Geschenk der Erlösung, das Gott in mein Leben hineinstellt. Das ist die Gnade. Der Glaube nimmt dieses Geschenk an, packt es aus, wendet es persönlich an. Nimmt es an. Das heißt, der Glaube ist das, mit dem ich die Erlösung, die Gott mir schenkt, wirklich von ganzem Herzen annehme. Das ist der Unterschied zwischen Gnade und Glaube. Wenn es keine Gnade gäbe, könnte ich glauben, so viel ich wollte. Ja, es gäbe kein Geschenk, das ich annehmen könnte. Wir brauchen also beides. Wir brauchen die Gnade Gottes, das Geschenk. Aber das Schöne ist, und das hat Luther erkannt, dieses Geschenk ist da, für jeden Menschen. Dieses Geschenk hat Jesus Christus, als er am Kreuz für die Schuld der gesamten Menschheit starb, erkauft. Dieses Geschenk ist für jeden Menschen verfügbar. Aber Gott respektiert immer den freien Willen. Und Glaube ist immer eine freie Willensentscheidung. Ja, es ist eine Liebesentscheidung. Liebe kann man nicht erzwingen. Liebe kann man nicht erzwingen. Liebe kann man anbieten, um Liebe kann man werben, Liebe kann man schenken, aber man kann sie nicht erzwingen. Und darum bleibt diese persönliche Entscheidung eines Menschen, das Geschenk der Erlösung anzunehmen. Und das ist das, was Paulus hier zum Ausdruck bringt. Aus Gnade seid ihr selig geworden, durch das Geschenk Gottes, durch den Glauben, dadurch, dass ihr dieses Geschenk vertrauensvoll angenommen habt. Und dann im Römerbrief. Der Römerbrief war der Lieblingsbrief von Paulus. Das war der Brief, der Paulus am meisten geprägt hat. Und dort fand er diese Worte. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Das war eine klare Aussage. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Und ich möchte behaupten, diese Worte haben, seit Paulus sie geschrieben hat, seit Luther sie für sich aufs Neue entdeckt hat, bis heute nichts an Bedeutung verloren. Das betrifft immer noch meinen Zustand, das betrifft ihren Zustand. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Das ist der Zustand, mit dem wir an den Start gehen. Aber er sagt weiter, und das war die gute Nachricht. Und sie werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Römer Kapitel 3. Verse 22, 24 und 28. Das sind Worte, die einen Martin Luther sehr, sehr geprägt haben. Und diese Worte fanden ihren Niederschlag in den 95 Thesen, mit denen er wirklich zum Ausdruck brachte, das ist die Gnade Gottes, die uns rettet. Und keine Institution, keine Kirche, kein Mensch hat das Recht, einem anderen die Vergebung zu kaufen. Diese 95 Thesen, die lösten eine Lawine aus. Weil überall in Europa gab es Menschen, die diesem Treiben der Ablasshändler mit großem Argwohn zuschauten. Jeder intelligente, nachdenkende Mensch, der auch nur ein bisschen von Gott verstanden hat, spürte, das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Und viele Menschen nahmen diese 95 Thesen mit Begeisterung auf. Das verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Luther wurde gerufen, sich vor dem Reichstag zu Worms zu verteidigen. Ihm wurde freies Geleit zugesichert. Und er kam dort an und er wurde konfrontiert. Er sagte, bist du bereit zu widerrufen? Und er sagte, darf ich noch etwas Bedenkzeit haben? Ich möchte hier bei dieser wichtigen Frage keine Worte von mir geben, die irgendwie etwas Falsches ausdrücken. Und so wurde ihm ein Tag Bedenkzeit gegeben und er setzte sich hin. Er brauchte keine Bedenkzeit, um wirklich zu entscheiden, ob er widerruft oder nicht. Er musste nur seine Worte finden. Und so stellte er sich hin vor diese Menschen. Und wir müssen verstehen, das war nicht irgendein kleiner Kreistag, der sich da traf. Aber das war der Reichstag. Das heißt, die Würdenträger, die weltlichen und kirchlichen Würdenträger aus dem gesamten Kaiserreich waren hier zusammen. Und am Ende sagt er ihnen, mit einer sehr packenden Rede, brachte er viele seiner Zuhörer auf seine Seite. Ja, und das führte letztlich dazu, und wir kennen die Geschichte, dass das Kaiserreich sich geteilt hat in einen protestantischen Teil und einen katholischen Teil. Aber dann sagte er diese bekannten Worte, wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift, und er sprach von der Heiligen Schrift, von der Bibel, wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da feststeht, dass sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nicht widerrufen, weil weder das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Das waren seine bekannten Worte vor dem Reichstag zu Worms. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Ich kann nicht gegen mein Gewissen entscheiden. Und nebenbei gesagt, das ist ein Punkt, den ich heute noch mal ganz deutlich machen möchte. Wir dürfen niemals gegen unser Gewissen entscheiden. Das macht uns krank, das macht unseren Glauben kaputt, das raubt uns die Würde, den Respekt vor uns selbst, wenn wir gegen unser Gewissen entscheiden. Martin Luther sagt, ich kann es nicht tun. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Gott helfe mir. Und er wusste, als er diese Worte sagte, dass für viele beschlossen war, dieser Mann muss sterben. Und viele der kirchlichen Würdenträger, wie ich vorhin schon sagte, wirkten jetzt auf den Kaiser ein, dass er sein Zugeständnis des freien Geleites zurücknimmt. Weil sie sagten, einem Ketzer kann man zwar ruhig was versprechen, aber man muss es ihm nicht halten. Einem Ketzer gegenüber ist man nicht verpflichtet, ein Versprechen zu halten. Aber die Fürsten, die dort zugegen waren, die hatten doch so etwas wie eine Ehre. Und wer sich ein bisschen mit Mittelalter auskennt, der weiß, dass so der deutsche Adel und die deutschen Ritter, die hatten eine Ehre. Die hatten wirklich eine Ehre, für die sie bereit waren zu sterben. Und sogar die empört über seine Worte waren, sagten, nein, das können wir nicht tun. Das können wir nicht tun. Und der Kaiser sagte auch, ich werde es nicht tun, ich möchte nicht erröten wie Sigismund, 100 Jahre früher. Und so durfte er zurück nach Hause aufbrechen. Aber er hatte mächtige Feinde, die sich ihm auf die Spur setzten. Aber er hatte auch gute Freunde, die sich etwas einfallen ließen für ihn. Er wurde nämlich in einem Handstreich von seinen Begleitern getrennt und dann hingebracht. Er wusste selbst nicht, wohin. Ja, nur ganz wenige Menschen wussten, wohin. Und der Kurfürst von Sachsen, Friedrich, der dahinter stand, nicht mal er wusste, wohin Luther gebracht wurde. Aber er wurde auf die Wartburg gebracht, wo er viel Zeit hatte und viel Ruhe, weiter zu schreiben. Er fing dort an, das Neue Testament zu übersetzen. Und sobald es übersetzt war, ging es raus und hatte einen riesigen Einfluss. Zum ersten Mal hatten die Deutschen die Bibel in ihrer eigenen Sprache. Und noch einmal, ich möchte es sagen. Für uns ist es heute eine Normalität, dass wir die Bibel in vielen Übersetzungen, in vielen Exemplaren bei uns zu Hause in den Bücherregalen zu stehen haben. Aber damals war das eine Kostbarkeit. Gut, es fiel ja zusammen mit der Erfindung des Buchdruckes, Gutenberg, Stichwort Gutenberg, was es natürlich viel einfacher machte, die Bibel zu verbreiten. Aber dennoch, für die Menschen, die damals ja sehr viel ärmer waren als wir heute, bedeutete es ein großes finanzielles Opfer, auch nur einen Teil der Bibel anzuschaffen. Und oft taten sich mehrere Familien zusammen, um sich einen Teil der Bibel anzuschaffen. Und für sie war es so kostbar. Und viele lernten Teile der Bibel auswendig. Sie sagten sich, wenn wir uns schon keine eigene Bibel leisten können, dann wollen wir sie wenigstens im Kopf haben. Aber das hat den Menschen verändert. Und ein Mensch, der in der Bibel zum ersten Mal gelesen hat, was hier über Erlösung steht, der ist niemals mehr zurückgegangen, um sich die Erlösung zu kaufen. Dadurch, dass Martin Luther den Menschen die Bibel gegeben hat, hat er mehr erreicht, als man auf irgendeinem anderen Weg hätte erreichen können. Luthers Frage war, wie finde ich einen gnädigen Gott? Wie komme ich mit Gott ins Reine? Und ich kann gar nicht anders, wenn wir über diese Geschichte nachdenken, um auf diese Frage noch einmal einzugehen. Wie komme ich mit Gott ins Reine? Die Bibel spricht so oft vom ewigen Leben, von der Vergebung unserer Schuld. Aber es ist eine Sache, davon zu lesen. Es ist eine zweite Sache, das wirklich persönlich in seinem Leben zu erfahren. Und ich möchte heute mit Ihnen in die Bibel eintauchen, um versuchen zu verstehen, wie können Sie ganz persönlich dahin kommen, dass ich weiß, ich bin mit Gott versöhnt, ich habe Frieden mit Gott, meine Schuld ist vergeben und ich habe das ewige Leben, das Jesus versprochen hat, als ein Geschenk angenommen. Ich weiß es. Und ich wünsche mir, ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, wenn ich Sie heute fragen würde, haben Sie Frieden mit Gott? Ich weiß nicht, was Ihre Antwort wäre. Ich möchte jetzt auch keine öffentliche Antwort hören. Es ist eine sehr persönliche Frage. Aber ich habe den Eindruck, es ist meistens so, dass auch heute Abend der ein oder andere da ist, der sagt, wenn ich ganz ehrlich bin, diesen richtigen Frieden mit Gott, den habe ich noch nicht. Und wenn ich heute Nacht sterben müsste, ob ich mir wirklich sicher wäre, gerettet zu sein? Eher nicht. Aber ich wünsche mir so sehr, wenn wir heute diesen Raum verlassen, dass jeder sagen kann, ich habe verstanden, wie ich gerettet werden kann. Möglicherweise, ich habe es für mich persönlich angenommen oder ich werde das mit nach Hause nehmen, um weiter darüber nachzudenken und zu beten. Aber ich möchte, dass Sie heute Abend diesen Saal verlassen mit einem klaren Verständnis darüber, wie das geht. Und es ist nicht schwer. Die Erlösung in der Bibel ist so einfach, dass jedes Kind sie verstehen kann. Fünf einfache Schritte der Erlösung. Der erste Schritt ist, ich glaube, dass Gott mich bedingungslos liebt. Das ist der erste Schritt. Und ich habe dazu eine Aussage aus dem 1. Johannesbrief. 1. Johannes, Kapitel 4, Verse 9 und 10. Dort steht, Johannes schreibt hier, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Das ist eine wunderbare Aussage, die uns befreit. So manch ein Mensch glaubt, ich bin gar nicht so sicher, wie Gott gerade so über mich denkt, wie er über mich empfindet. Ich bin gar nicht gut genug dafür, dass Gott mich lieben könnte. Aber diese Aussage von Johannes bringt es auf den Punkt. Sie sagt, bevor ich Gott lieben konnte, hat er mich geliebt. Bevor ich irgendetwas leisten konnte, um Gott ja, dazu zu bewegen, mich zu lieben, was ich eh nicht kann. Ja, er tut es sowieso. Und das ist der erste Schritt. Ich glaube, das nehme ich für mich im Glauben an, im Vertrauen auf Gott. Ich glaube, dass er mich bedingungslos liebt. So manch einer glaubt, ich glaube, Gott liebt mich, wenn ich gut genug bin. Das heißt, wenn ich mich richtig verhalte, wenn mein Verhalten steigt, dann wächst die Liebe Gottes, proportional. Aber das ist nicht das, was die Bibel sagt. Gottes Liebe ist keine, mathematisch gesprochen, keine Funktion meines guten Verhaltens. Gottes Liebe ist eine Konstante, bei Plus unendlich angesiedelt. Gottes Liebe wird nicht größer, wenn ich mich für ihn entscheide. Und Gottes Liebe wird nicht kleiner, wenn ich vor ihm davonlaufe. Gott liebt mich mit einer ewigen Liebe. Und diese Liebe ist so groß, die ist unvorstellbar groß. Manch einer fragt, Gott wusste doch von Anfang an, Gott wusste von Anfang an, was für ein Schlamassel über diese Menschheit kommen wird. Gott wusste von der Sünde. Warum hat er uns überhaupt geschaffen? Hätte er sich nicht die ganze Mühe sparen können? So den Tod am Kreuz hätte man nicht wegrationalisieren können? Als ich darüber nachdachte, ist mir ein Vergleich gekommen. Stellen Sie sich einmal vor, das ist ein junges Ehepaar, wir haben noch keine Kinder, und Gott kommt zu diesem Ehepaar und spricht zu ihnen und sagt, ihr Lieben, ich möchte euch ein Kind schenken. Aber ich muss euch vorher sagen, was aus diesem Kind werden wird, und ihr könnt dann entscheiden, ob ihr es haben wollt oder nicht. Wir entscheiden dann gemeinsam, ob wir diesem Kind das Leben schenken oder nicht. Dieses Kind wird ein sehr schwieriges Kind sein. Dieses Kind wird als Baby entsetzlich viel schreien. Ihr werdet kaum Schlaf abbekommen. Je älter das Kind wird, desto bockiger wird es werden. Wenn es dann in die Teenagerjahre kommt, wird es euch wirklich das Herz brechen. Es wird Drogen nehmen. Es wird auf ganz krummen Wegen gehen. Es wird keinen Respekt haben für euch. Es wird euch sehr, sehr wehtun. Wenn das Kind erwachsen wird, wird es in der Drogenszene bleiben, wird an Verbrechen anstellen, was man nur anstellen kann. Und es wird euch so wehtun, dass es euch das Herz brechen wird. Ihr werdet mit jungen Jahren sterben, weil euch das so das Herz bricht. Und dann an eurem Grab wird euer Sohn stehen und ihm wird leid tun, was er getan hat. Er wird innerlich zerbrechen, wirklich Buße tun. Er wird mich um Vergebung bitten und eines Tages werdet ihr euch im Reich Gottes sehen. Es ist ein konstruiertes Beispiel. Aber stellen Sie sich vor, Gott fragt, wollt ihr dieses Kind haben? Wollt ihr dieses Kind? Jetzt sagen wir, verrücktes Beispiel. Natürlich, konstruiert. Der Punkt ist der, Gott war in der Situation. Gott war in der Situation, soll er den Menschen schaffen oder nicht? Und Gott wusste, was es ihn kosten würde. Aber Gott wusste auch ganz genau, wenn er die Menschen nicht schafft, wird es eines Tages in der Ewigkeit weniger erlöste Menschen geben. Und Gott hat gesagt, ich bin bereit, durch dieses tiefe Tal zu gehen, weil es am Ende Menschen im Reich Gottes geben wird, die nicht da sein würden, wenn Gott die Welt nicht schaffen würde oder die Menschheit nicht schaffen würde. Ich weiß, es ist ein großer Gedanke, vielleicht ein verzwickter Gedanke für den einen oder anderen, aber er zeigt mir die Liebe Gottes. Gott hat gewusst, was wir ihn kosten würden. Aber weil er uns so liebt, hat er uns das Leben dennoch geschenkt. Das ist der erste Schritt, dass ich das annehme. Gott, ich danke dir, dass du mich liebst und dass deine Liebe nicht abhängig ist von meiner Performance, von meinem Verhalten. Deine Liebe ist da. Und Liebe, und das ist wichtig, die Liebe Gottes möchte, dass wir sie erwidern. Das, was Gott von uns wünscht, ist nicht einfach nur Pflichterfüllung, wie ein General von seinen Soldaten, dass sie im Gleichschritt marschieren, alle richtig angezogen sind. Gott möchte Beziehung, Freundschaft, Liebe. Er möchte, dass wir diese Liebe erwidern. Das ist der erste Schritt. Ich nehme das im Glauben an. Gott, ich danke dir, dass du mich bedingungslos liebst. Der zweite Schritt ist, ich bekenne, ich bin ein Sünder und ich kann mich nicht alleine retten. Johannes sagt in seinem ersten Kapitel, in seinem ersten Johannesbrief, Kapitel 1, Verse 8 und 10, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner und sein Wort ist nicht in uns. Das heißt, unsere Bestandsaufnahme ist ziemlich eindeutig. Jeder Mensch ist ein Sünder. Und das Problem ist, das Problem der Sünde liegt nicht zuerst bei unseren Taten. Das, was ich tue oder lasse. Da kann man ja mit Selbstbeherrschung schon einiges hinkriegen. Das Problem ist in unserem Herzen. Wir haben in unserem Herzen etwas, was vor Gott davonläuft. Das Problem ist tief in unserem Herzen. Es ist nicht wie eine Jacke, die ich ausziehen könnte, sondern die Sünde ist wie das Blut in unseren Adern. Ich kann es nicht loswerden. Ich bin hilflos, der Sünde ausgeliefert. Und darum, weil das Problem auf der Herzensebene liegt und nicht einfach nur in dem, was ich tue oder lasse, darum kann das Problem der Sünde auch nicht durch gute Werke gelöst werden. Und das hat Luther verstanden. Das Problem der Sünde kann man nicht mit guten Werken lösen. Nichts, was ich tun kann, ändert etwas an meinem Problem. Das Problem liegt sehr, sehr, sehr viel tiefer. Und das zu bekennen ist wichtig. Ich kann mich nicht alleine retten. Gott, ich brauche dich. Alle menschlichen Versuche, das Problem der Sünde zu lösen, sind fehlgeschlagen. Und nebenbei gesagt, dieser Gedanke, dass der Mensch durch seine eigenen guten Werke das Problem der Sünde lösen kann, ist die Wurzel einer jeden falschen Religion. Überall, wo Menschen versuchen, durch ihr Handeln sich Gott gnädig zu stimmen, versuchen sie Unmögliches. Ja? Der dritte Schritt. Ich nehme das Opfer Jesu für mich persönlich an. Die Bibel sagt ganz klar, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Das wäre jetzt ein großes Thema, das im Detail heute Abend anzuschauen. Aber die Botschaft der Bibel ist so unmissverständlich klar, dass wir uns nicht retten konnten, aber dass Gott, der Sünde bestrafen muss als ein heiliger Gott, dass er selber in Christus Mensch geworden ist und die Strafe sozusagen wie ein Blitzableiter auf sich genommen hat. Damit er uns jetzt die Erlösung schenken kann. So wie die Bibel beschreibt, dass Adam am Anfang verantwortlich war für die Sünde und das Einfluss hatte auf die ganze Menschheit, so wurde Jesus Christus sozusagen der zweite Adam. Und er hat die Strafe auf sich genommen, als Mensch, stellvertretend für die Menschheit, damit jeder Mensch entscheiden darf, aufs Neue, ob er diese Erlösung annehmen möchte oder nicht. Paulus drückt das wunderschön aus. Ich gebe zu, das ist nicht die leichteste Passage des Neuen Testamentes, aber für mich eine der tiefsten. Schauen wir mal, ob wir sie gemeinsam verstehen können. Er sagt, denn Gott war in Christus. Gott war in Christus. Eine fundamentale Aussage. Jesus kam nicht allein, er kam nicht auf eigene Rechnung. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hatte unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Das ist ein wichtiger Satz. Gott war in Christus, er versöhnte die Welt mit sich selbst. Das heißt, als Jesus am Kreuz starb, als er hing zwischen Himmel und Erde, hat er den Preis bezahlt für die Sünde eines jeden Menschen, der jemals gelebt hat, lebte oder leben würde. Er hat den Preis bezahlt. Gott hat von sich aus die Menschheit mit sich versöhnt. Gott ging den ersten Schritt. Und das ist wichtig. Wenn wir heute über Erlösung nachdenken, dann heißt es nicht, oh, ich komme zu Gott, damit er sich mit mir versöhnt. Nein, das ist ganz anders. Ich komme zu Gott, weil er sich schon längst mit mir versöhnt hat. Gottes Versöhnung mit mir ist keine Reaktion auf meine Reue oder Buße. Gottes Versöhnung mit mir ist eine Tatsache, die steht, ob ich sie annehmen möchte oder nicht. Darum sagt er hier, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hatte unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Statt, schreibt Paulus. Denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, Christus, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Das ist die zentrale biblische Aussage über die Erlösung. Paulus sagt, jetzt sind wir Botschafter und wir sagen den Menschen, lasst euch versöhnen. Wir wissen sehr wohl, auch in unseren Erfahrungen, die wir so in unserem Alltag machen, dass Versöhnung immer eine Zweibahnstraße ist. Ich kann zwar einem Menschen, der mir Unrecht getan hat, vergeben, aber damit eine echte Versöhnung eintritt, muss es in beide Richtungen gehen. Gott hat von seiner Seite alles gemacht. Er hat sich versöhnt. Und das Interessante ist, hier heißt es, er rechnet uns unsere Sünden nicht zu. Gott rechnet keinem Menschen seine Sünde zu. Wissen Sie, warum ein Mensch verloren geht? Nicht, weil er diese oder jene Sünde getan hat, sondern weil er sich nicht mit Gott versöhnen ließ. Wir gehen nicht verloren aufgrund einzelner Sünden, sondern ein Mensch geht verloren, wenn er diese Versöhnung nicht annimmt. Er wird gerettet, wenn er diese Versöhnung annimmt. Und dieses Annehmen heißt, ich nehme das, was Jesus für mich am Kreuz getan hat, für mich persönlich an. Für mich persönlich. Es ist eine Liebesentscheidung, eine Entscheidung, die man nur aus freiem Willen treffen kann. Denn das ist mir sehr bewusst geworden. Liebe braucht Freiheit. Man kann Liebe nicht gebieten, man kann Liebe auch nicht erzwingen, man kann Liebe auch nicht herbeimanipulieren. Man kann um Liebe werben, man kann einladen, man kann Liebe schenken, man kann sie nicht einfordern. Aber Gott möchte, dass wir ihn lieben. Gott möchte nicht nur, dass wir unsere Pflicht erfüllen. Ich liebe es, wenn ich nach Hause komme und meine Kinder sich freuen, dass ich nach Hause komme. Das ist schön. Manchmal toben wir dann zusammen, wir machen Spaß zusammen. Es ist schön. Aber stellen Sie sich mal vor, ich würde nach Hause kommen, ich mache die Tür auf, alles ist still. Alles ist still. Ich denke, was ist los? Die sind doch alle zu Hause, wo sind meine Kinder? Und ich gehe durch die Wohnung, ich finde sie nirgends, aber dann höre ich etwas flüstern. Ich gehe in ihr Kinderzimmer und da sitzen sie und sie schauen mich an und sagen, Vater, störe uns nicht. Wir studieren gerade die Regeln, die du für unser Haus, für unsere Familie eingerichtet hast. Störe uns nicht. Würde ich das wollen? Ich will Beziehung mit meinen Kindern. Ich will nicht, dass sie nur die Regeln studieren. Ja? Und das ist wie ein Mensch, der versucht, oh, ich studiere gerade die Regeln, die Gott für mein Leben eingerichtet hat. Diese Regeln haben ja ihren Sinn, aber alles, was Gott sagt über das menschliche Verhalten, über Gebote, ist nur für erlöste Menschen bestimmt. Weil ein Mensch, der Jesus nicht kennt, der kann das gar nicht halten. Aber Gott ist mehr an Beziehung interessiert, an einer freien Liebesentscheidung, als an konformem Verhalten. Das ist wichtig, dass wir das verstehen. Gott möchte Beziehung. Und darum ist dieser dritte Schritt so wichtig. Ich nehme das für mich persönlich an. Ich entscheide mich für diese Beziehung. Und ein Geschenk, und das ist noch wichtig, ein Geschenk ist etwas Besonderes. Ich kann Verschiedenes mit einem Geschenk machen. Ich kann es annehmen, ich kann es ablehnen, ich kann es auf den Mond schießen, ich kann es in den Müll werfen. Aber es gibt etwas, was ich mit einem Geschenk niemals machen kann. Wissen Sie, was das ist? Es gibt eine Sache, die ich mit einem Geschenk niemals machen kann, egal wie viel Mühe ich mir gebe. Eine ganz einfache Sache. Es bezahlen. Ich kann mir ein Geschenk nicht verdienen. Denn wenn ich versuche, es zu bezahlen, hört es auf, ein Geschenk zu sein. Dann ist es kein Geschenk mehr. Dann habe ich es mir gekauft. Und genauso ist es mit der Erlösung. Ich kann sie annehmen, ich kann sie ablehnen, aber ich kann sie mir nicht verdienen. Aber Gott lädt uns ein, dass wir uns persönlich dafür entscheiden, dass das, was er am Kreuz bezahlt hat, wir für uns persönlich annehmen. Der vierte Schritt, sehr, sehr wichtig, der hängt mit dem dritten natürlich zusammen. Ich vertraue Jesus die Führung in meinem Leben an. Wenn die Bibel davon spricht, dass wir durch den Glauben gerettet werden, dann meint sie damit nicht nur das Intellektuelle für Wahrheiten bestimmter theologischer Aussagen. Oh, ich glaube, dass Gott die Welt geschaffen hat. Ich glaube, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Ich glaube, dass er wiederkommt. Diesen Aussagen intellektuell zuzustimmen, bringt mich nicht in den Himmel. Das ist, ja, es gehört dazu. Aber das ist nur der erste kleine Schritt des Glaubens. Glaube heißt, ich vertraue Jesus die Führung an. Ich vertraue ihm so sehr, dass ich ihm erlaube, mein Leben zu führen. Und das ist das, was Johannes hier zum Ausdruck bringt, wenn er sagt, und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn, ganz klar. Dieses Leben, das ewige Leben ist in Jesus Christus. Und dann sagt er, wer den Sohn hat, der hat ihn nicht. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Ganz einfache Aussage. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Was bedeutet das? Die Bibel gebraucht ein sehr schönes Bild. Sie sagt, Jesus steht an der Tür unseres Herzens und klopft an. Jetzt ist Jesus ein Gentleman und er tritt diese Tür nicht ein. Diese Tür muss von innen geöffnet werden. Ich habe mal ein schönes Bild gesehen, da stand Jesus von außen an der Tür, aber diese Tür hatte von außen keinen Drücker. und wollte ausdrücken, diese Herzenstür kann nur von innen geöffnet werden. Wenn ich sage, Jesus, ich vertraue dir, dann sage ich damit, ich möchte nicht nur sozusagen die Dienstleistung der Vergebung in Anspruch nehmen. Ich möchte nicht nur, dass du dich um ein Problem der Schuld kümmerst, sondern ich vertraue dir so sehr, ich möchte, dass du mein Leben führst. Und das gehört zum Christsein dazu. Ja, um ein Bild zu gebrauchen, Jesus ist wie ein Anhalter auf der Straße unseres Lebens. Er möchte gern mitfahren. Es gibt es Menschen, die fahren an ihm vorbei. Und dann gibt es andere, die sagen, ach Jesus, komm, steig ein, hier ist noch ein Platz frei oder auf dem Rücksitz oder auf dem Beifahrersitz. Aber ich fahre, ich bestimme auch, wo es lang geht und ich bestimme auch, wie schnell es geht. Und andere Menschen sagen, Jesus, ich freue mich, dass du da bist. Erstens fährst du besser Auto, zweitens kennst du den Weg besser und drittens vertraue ich dir. Würdest du dich bitte an Steuer setzen? Das bedeutet nicht, dass wir Marionetten werden, denn Jesus lässt uns immer den freien Willen. Aber es bedeutet, dass mein Glaube mehr ist, als nur jemanden zu haben, der meine Schultern sorgt und ich dann wieder so weiter so leben kann, wie ich will. Es bedeutet, dass ich wirklich mein Leben unter der Führung Gottes lebe. Und ich habe das hier mal mit drei Kreisen ausgedrückt. Das sind drei Varianten, drei Möglichkeiten, die wir haben im Leben. Das ist das Leben eines Menschen. Ja, das Ego sitzt auf dem Thron seines Herzens. Jesus ist draußen. Das ist der Mensch, der vorbeifährt. Dann gibt es Menschen, die haben Jesus ja, schon im Leben. Er ist am Rand, hat irgendwo einen Platz, aber das Ego regiert immer noch. Und das ist ein Mensch, der gesagt hat, Jesus, ich vertraue dir. Setz du dich doch bitte auf den Thron meines Herzens. Um nicht missverstanden zu werden. Das ist nicht der perfekte Christ, der keine Fehler mehr macht. Aber das ist ein Christ, der, wenn er einen Fehler macht, aufsteht, zu Jesus geht, um Vergebung bittet und dann weitergeht. Einfach nicht aufgibt. Es gibt einfach Dinge im Leben, die brauchen eine klare Entscheidung. Und ich glaube, Christsein ist so etwas. Es gibt Dinge im Leben, die kann man nicht halb sein. Als ich mit meiner jetzigen Frau, mit der ich jetzt fast 15 Jahre verheiratet bin, über die Hochzeit nachgedacht habe und wir darüber gesprochen haben, ob wir heiraten, habe ich ihr nicht gesagt, ja, ich möchte schon heiraten, ein bisschen. Ich möchte dir schon treu sein, meistens. Nein, es gibt Dinge, für die kann man sich nur ganz oder gar nicht entscheiden. Und ich glaube, Christsein gehört dazu. Christsein ist eine klare Entscheidung, so wie eine Hochzeit, eine Ehe, eine klare Entscheidung ist. Ich kann genauso wenig ein bisschen Christ sein, wie ich ein bisschen verheiratet sein kann. Der letzte Schritt. Ich danke Gott. Ich danke Gott für die Erlösung. Das sieht so aus. Johannes führt weiter. Er sagt weiter. In 1. Johannes 5, ab Vers 13 muss es heißen. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Und das ist die Zuversicht, die wir haben zu Gott. Wenn wir um etwas bitten nach seinem Willen, so hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Das ist eine starke Aussage. Johannes schreibt hier, Kinder, ich habe euch das geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Das Schöne ist, jeder von uns kann heute diesen Raum verlassen und sagen, Gott, ich danke dir, dass ich das verstanden habe. Ich übergebe dir mein Leben aufrichtig. Und ich danke dir, dass du mir jetzt das ewige Leben geschenkt hast. Das ist eine kostbare Glaubenszuversicht, von der die Bibel immer wieder spricht. Manchmal habe ich Christen erlebt, die so lebten, oh, ich bin nicht gut genug, ich kann ja gar nicht wissen, ob ich gerettet bin. Das ist überhaupt nicht der Punkt. Wenn ich Jesus mein Leben anvertraue, aufrichtig zu ihm komme, dann schenkt er mir jetzt das ewige Leben. Und ich darf wissen, nicht hoffen oder ahnen. Ich darf wissen, dass ich das Leben nicht nur bekomme, sondern was steht hier? Dass ihr das ewige Leben habt. Ich darf wissen, dass ich es habe, jetzt. Das ist eine zentrale Glaubensaussage des Neuen Testamentes. Jesus sagt, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Das ewige Leben beginnt heute. Und als ein Martin Luther diese biblischen Wahrheiten den Menschen verkündigt hat, sind Menschen frei geworden. Die Menschen fühlten sich damals niemals gut genug, um Erlösung haben zu können. Es war immer die Unsicherheit. Und wenn ein Mensch starb und dachte, oh Mann, jetzt habe ich erstmal, ich weiß nicht wie lange, wie viele Jahre im Fegefeuer vor mir, bis mir so die letzten Sünden weggebrutzelt werden, das hat den Menschen eine solche Furcht gegeben. Glaube war damals im Mittelalter Angst, pure Angst. Aber Gott möchte nicht, dass wir Angst haben. Johannes sagt, in der Liebe zu Gott hat Angst keinen Platz. Wir dürfen in der Gewissheit ruhen, dass wir gerettet sind, solange wir an Jesus festhalten. Das ist die Botschaft, die einen Martin Luther getrieben hat. Das ist die Botschaft, die die Reformation ausgelöst hat. Wie kann ich das heute für mich annehmen? 5 einfache Schritte. Gott, ich danke dir, dass du mich liebst. Bedingungslos. Herr, ich bekenne dir, ich bin ein Sünder. Ich kann mich nicht selbst retten. Ich bekenne dir meine Sünden, meine Schuld. Ich danke dir, dass du mir gerne vergibst. Ich nehme dein Opfer für mich an. Und ich lade dich ein, dass du die Führung in meinem Leben übernimmst. Ich habe heute Abend einen Gebetsvorschlag mitgebracht. Ein Gebet, das man so beten kann. Man kann es auch mit anderen Worten beten. Es ist keine Gebetsformel. Aber es ist ein Gebet, das diese Punkte wirklich zum Ausdruck bringt. Und ich weiß nicht, wo sie heute stehen. Aber ich wünsche mir so sehr, dass jeder heute mit der Gewissheit nach Hause geht, zwischen mir und Gott ist alles in Ordnung. Ich möchte dieses Gebet einfach mal vorlesen. Herr Jesus Christus, mir ist klar geworden, dass du aus Liebe zu mir für mich gestorben und auferstanden bist. Danke, dass du das ganz persönlich für mich getan hast. Ich weiß, dass ich mich nicht selbst retten kann. Ich kann mir das ewige Leben nicht verdienen. Aber ich möchte mein Leben dir anvertrauen. Bitte übernimm du die Führung. Befreie mich von der Macht des Bösen. Schenk mir die Kraft, Tag für Tag mit dir zu leben. Danke, dass du mir jetzt das ewige Leben schenkst und dass ich nun zu dir gehöre. Amen. Es ist ein einfaches Gebet. Und ich würde es gern heute Abend einfach mal so machen. Das ist heute Abend eine Sache zwischen Ihnen und Gott allein. Ich möchte jetzt einfach einen Moment still sein. Und wer von Ihnen das Bedürfnis hat, in seinem Herzen dieses Gebet zu beten, den möchte ich einladen, das zu tun. Darf ich Sie einladen, dass wir aufstehen miteinander und beten? Und ich bin dann einfach in meinem Gebet ein paar Momente still. Und jeder für sich kann, wenn er möchte, dieses Gebet in seinem Herzen beten. Lassen Sie uns aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir das heute verstehen durften. Danke, dass unsere Erlösung etwas ist, das wir uns nicht verdienen müssen, erarbeiten müssen. Denn den Preis hast du schon längst bezahlt. Und schon längst hast du dich mit uns versöhnt. Und wartest darauf, Herr, dass wir uns mit dir versöhnen. Danke, dass wir diese zentrale biblische Wahrheit heute verstehen durften. Und du siehst jetzt, wo wir stehen. Ja, viele sind heute bestimmt hier, in deren Herzen diese Botschaft wiedergeklungen ist, als etwas Bekanntes. Und das ist gut. Aber manch einer mag heute auch hier sein, der sich nicht sicher ist, aber wirklich gerettet ist. Und ich möchte dich bitten, dass du uns persönlich zeigst, wo wir stehen in unserer Beziehung zu dir. Und wenn es da Unsicherheit gibt, wenn die Entscheidung für dich noch nicht ganz gefallen ist, dann möchte ich dich bitten, hilf uns, dass wir wirklich ernst machen und nicht versuchen, mit dir zu spielen oder ein bisschen Christ zu sein oder meistens Christ zu sein oder aus eigener Kraft Christ zu sein. Danke, Herr, dass wir im Glauben dir unser Leben anvertrauen dürfen. Und Herr, wenn jetzt jemand in der Stille mit diesen oder mit eigenen Worten dich einlädt in sein Leben, dann weiß ich, dass du dieses Gebet jetzt auch hörst. Danke, Herr, dass jedes stille Gebet bei dir angekommen ist, dass du genau verstehst, wie es uns in unserem Herzen geht und selbst wenn wir noch Fragen haben und noch nicht so sicher sind, aber heute nach Hause gehen und weiter darüber nachdenken, dann weiß ich, dass du uns begleiten wirst. Danke, Herr, für diese kostbare Botschaft, über die wir heute nachdenken durften. In deinem Namen. Amen.